Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Ich bin Lars Heider.
Und ich bin Alexander Klar.
Und lieber Alexander, wir kriegen ja relativ viel Post, Mails und eine von Anna, ich will sie gleich mal vorlesen. Da geht es, erinnerst du dich an die Folge mit der Kemenate?
Ja.
Die Kemenate. Und da schreibt Anna, jetzt muss ich es natürlich auch noch finden. Jetzt spinnt mein, nee, jetzt habe ich sie aber schon wieder. Dodo, also Anna, genannt Dodo Steinhardt, schreibt uns hier. Und jetzt will ich es auch gern vorlesen. Jetzt spinnt mein Handy leider. Also sinngemäß, da ist es so. Entschuldigung. Lieber Lars und lieber Alexander, ich höre euch ja wirklich gerne zu und lerne auch viel. Aber diesmal, 11. 12. Januar, war es ein bisschen doll. Eine Kemenate ist keine Rumpelkammer, sondern ein Frauengemach in einer Burg. Frauen sind kein Gerümpel und wenn Richard, also David Precht, mal wieder in seiner Kemenate ist, fühlt er sich wahrscheinlich als Frau, aber nicht als Gerümpel. Herzliche Grüße aus meiner Kemenate, Anne Steinhardt, Dr. Anne Steinhardt. Vielen Dank. Ach, da habe ich mich gefragt, ich habe doch gesagt, das mit, hast du wieder was von Rumpelkammer
wahrscheinlich
gesagt?
Wahrscheinlich, also ich bekenne mich für alles schuldig. In meiner Erinnerung, ich habe ja immer so kurzfristiges Gedächtnis, war Kemenate und Kamin irgendwie.
Genau.
Jedenfalls, aber dass ich von Gerümpel gesprochen habe, vielleicht, ja, also ich entschuldige mich, wenn ich das gesagt habe.
Nein, so schlimm ist es.
Werde ich so nicht wiederholen.
Aber wir haben wieder was dazugelernt. Ich habe nochmal nachgeschlagen. Also Kemenate heißt tatsächlich, da ist ein Kamin drin und es ist in der Regel aber das Zimmer, das Gemach für die Frauen gewesen. Es war schon ein Frauengemach mit Kamin, aber natürlich keine Rumpelkammer. Vielleicht bist du damals darauf gekommen, dass man bei Richard David Precht, weil dieses Zimmer ja so vollgestellt ist, dass das wahrscheinlich eher, also Richard David Precht tut immer so, als sei das so eine Art Gerumpelkammer. Egal.
Richard, fragen ihn mal, welche Assoziation er sich wünscht bei Kemenate.
Wir müssen ihn mal. Richard David Precht. Was hast du mir heute mitgebracht? Eine Zeichnung, kann das sein?
Eine Zeichnung, genau, aus unserer gegenwärtig laufenden Illusionsausstellung, weil das vielleicht eine interessante Form von Illusion ist, aber ich möchte dich gar nicht auf einen Weg schicken. Ich habe gedacht, wir fangen nach guter Übung mit deinen grandiosen Beschreibungen an. Jetzt bin ich mal gespannt, das bringt dich an deine Grenzen.
Oh, das ist aber nett.
Ja?
Ich dachte eigentlich gar nicht, ich finde erstmal, man guckt sich das an und er sieht zunächst einen Musiker, einen Lautenspieler, es ist ein Hochformat, eine Zeichnung, also so wie mit Bleistift gemalt, also in Grautönen. Man sieht einen Lautenspieler und der sitzt so ein bisschen geknickt, die Beine übereinander geschlagen auf dem Boden dieses Bildes und damit auch auf dem Boden auf der Erde hinter jeder Menge, eben haben wir über Gerümpel gesprochen, jetzt sprechen wir über Gestrüpp, hinter jeder Menge Gestrüpp und wirkt so ein bisschen niedergeschlagen. Er hält die Laute hat er so links zur Seite gelegt und senkt den Kopf, als hätte er gerade irgendwie einen Auftritt gehabt, bei dem keiner war oder den alle doof fanden oder keiner hat zugehört. Also irgendwas ist da schiefgelaufen. Oder er hat seiner Angebeteten ein Ständchen gebracht und die Angebetete hat gesagt, hör bloß, singen kannst du also auch nicht. Sowas in die Richtung. Das ist der eine Teil des Bildes. Dahinter, wie gesagt, unglaublich viel so Pflanzen, die so nach oben wachsen. Mehr so, ich will nicht sagen unkrautartig, aber viele dichte Pflanzen, nicht besonders schöne Pflanzen. Und darüber im zweiten Teil des Bildes, im oberen Teil, drei Engel, die auf einer Art Wolke sitzen, die wie mit Fäden so von irgendwo oben festgehalten wird. Drei Engel, die aber offensichtlich vor einer Orgel sitzen. Ein Engel, der mit dem Flügeln zu uns bespielt diese Orgel. Die beiden anderen Engel sind daneben. Der linke Engel hält so die Hände wie zum Gebet zusammen. Der andere überkreuzt die Arme so vor der Brust und hören anscheinend andächtig zu, was der Engel spielt. Und vielleicht ist dieser Engel an der Orgel so viel schöner als der Lautist, sagt man ja nicht, ne? Also der Lautenspieler, doch. Lautist, man Lautist. Sagt Lautist, mhm. Als der Lautist, als der Lautist in seinem Dschungel. Ja, also so richtig, und es ist so, es ist so gemalt, finde ich, so, als könnte das jemand so ein Karikaturist auch gemalt haben. Also es ist irgendwie so, wenn man sich da irgendwie lustig macht über irgendwas. Ja, das wäre so meine. Ich fand die Beschreibung jetzt gar nicht so schlecht wie du.
Ich habe wieso? Nein,
du hast gesagt, ich bringe dich an deine Grenzen.
Ja, weil das ist schon schwierig. Du hast eigentlich schon im Wesentlichen Dinge beschrieben, wobei mich jetzt interessieren würde, was macht dich, was gibt dir das Gefühl, dass ich da Ironie oder was Lustiges mit dabei
finde? Nee, Ironie weiß ich nicht, aber ich finde so dieses, der Strich an sich hat sowas Karikatureskes, also es ist so, für mich ist es auch ein, also zumindest was den Lautenspieler anbelangt, ist es ein so, ich finde, so ein moderner Strich, so wirkt es auf mich. Vielleicht täuscht das aber auch. Mhm. Und dann das ist es insgesamt so irgendwie, es wirkt für mich wie zwei Bilder in einem. Also als ob sozusagen das untere zunächst gemalt wurde mit einem anderen Gerät als das obere. Das obere ist etwas filigraner, das andere ist ja sehr so schattiert und irgendwie sehr echt gemalt und so. Und alles ein bisschen verrückt.
Ah ja. Also es ist.
Hey, stopp, vielleicht ist es auch so übrigens, das kann natürlich sein, der Lautenspieler, das kann sein, aber ja, vielleicht ist es auch einfach nur eingenickt. Vielleicht ist er einfach nur eingenickt und, jetzt habe ich die Metapher, weiß ich nicht, das ist, der träumt.
Ja.
Das, was wir, der schläft und träumt und das, was wir sehen, ist das die Ranke, die hinter ihm so, weiß ich nicht, das ist ein Traum. Vielleicht ist das auch gar kein Lautenspieler. Vielleicht träumt er. Also irgendwie ist es irgendwie was Traumhaftes und ja, nichts Bedrohliches oder so, sondern irgendwie ein bisschen verrückt, aber schön. Jetzt bin ich gespannt.
Verrückt, aber schön. Es ist, du hast gerade irgendwie gesagt, dass es sehr modern ist, oder? Hast du das gesagt?
So, ich finde es ist nicht, ja. Also es ist jetzt nicht, also wahrscheinlich kommt jetzt gleich, dass es aus dem Jahr 1800 hast du nicht gesehen ist, aber ich finde es ist nicht unmodern.
Es ist aus dem Jahr 1830, das heißt also schon sehr alt, aber es ist von einem Künstler, von dem wir im vergangenen Jahr bewiesen haben, dass er wahnsinnig modern ist, weil
330... Kaspar David Friedrich?
Richtig. 330.000 Menschen kamen, um ihn zu sehen wegen seiner Modernheit.
Stimmt das eigentlich nochmal, das haben wir, ich weiß nicht, ob wir es schon besprochen haben, das war das beste Jahr in der Geschichte der Kunsthalle?
Das war das beste, mit den meisten Besuchen... Ist, in der
über, was war Zeit es, über 600.000, wie war das?
Knapp über 600, 601.000 und ein paar
Zerquetschte. Und wir haben ja hier schon mal gesprochen, was war damals, ja, ihr musstet schon, damit sich das Ganze rechnet, mindestens 500.000 erreichen, oder was war das?
Nein, wir hatten für Kaspar David Friedrich 250.000, bekamen dann 330.000, was uns ja bekanntermaßen an die Grenzen unserer Kapazitäten brachte, weswegen ich ja schon aktiv über neue Gebäude nachdenke. Und das gesamte Jahr mit den 600.000 ist insofern erfreulich, als eben auch nach Kaspar David Friedrich, wo wir ein sehr, sehr knackig, gegenwartskunstbezogenes Programm gefahren haben, wir jeden Monat um die 30.000 Besucher hatten.
Wow.
Das machen andere, das ist bei anderen Gelegenheiten vielleicht mit Sonderausstellungen möglich, das ist bei uns einfach so. Und das fand ich auch sehr schön. Also das war eigentlich das fast schon der eigentliche Triumph des Jahres, dass wir ohne jetzt noch einen zweiten Blockbuster nachschieben zu müssen, so gut waren.
Aber du weißt, was dann natürlich passiert in dem Folgejahr, wenn man dann nur noch 450.000 hat, sag mal, starker Besucherrückgang.
Ja, wobei, also wir stehen ja vor Surrealismus und haben unsere Wetten hoch, dass dieses Jahr auch nicht so schlecht wird. Wow. Also 450.000 muss ich sogar garantieren. Ich glaube, ich muss sogar 475.000 garantieren, damit unser Budget aufgeht. Insofern, liebe Hamburger, rein in eure Kunsthalle, sonst sind am Ende die schwarzen Zahlen nicht da.
Aber das heißt tatsächlich, also du, mit anderen Worten, du hältst auch in diesem Jahr wieder mehr als eine halbe Million, ist gar nicht, also es wäre jetzt nicht...
Nein, damit das Budget aufgeht, müssen es 475.000 sein. Die halbe Million, würde ich mal sagen, ist vielleicht nicht unmachbar. Aber wow. One shall see. Wir sind ja erst am Anfang.
Genau, wir sind erst am Anfang. Gucken wir mal. Okay, Kaspar David Friedrich jetzt.
Genau, und was du sehr richtig gesehen hast, ist, also es gibt ja in diesem Bild ein dezidiertes Oben und Unten. Das Unten, das ist die Gegend dieses Träumenden. Du hast das richtig gesagt. Das Bild heißt nämlich Der Traum des Musikers. Es hat noch einen Beiseitetitel, den werde ich gleich noch offenlegen, aber erstmal erzähle ich, wie das konstruiert ist. Denn tatsächlich ist es nach Comic-Manier, das hast du, glaube ich, auch anklingen lassen, hast du oben etwas Irreales, den Traum, und unten hast du was Seriales, einen jungen Menschen, der in einem, ich glaube, das sind Malven sollen das sein, hat Friedrich selber, er hat das auch beschrieben. Es gibt eine sehr schöne Geschichte über dieses und zwei andere Bilder. Und da hat Kaspar David Friedrich sich in Briefen dazu geäußert. Also zuerst einmal, der Nebentitel ist in Klammern Allegorie der himmlischen Musik. Und das gehört in eine Gruppe von 3 Bildern. Und ich kann mir immer nicht die Titel merken, deswegen schleppe ich das immer so in Schrift mit, weil ich, das ist so absurd. Es gibt nämlich ein zweites Bild, in dem ist eine junge Frau dargestellt an einer Harfe vor einer Kirche. Und das wiederum heißt Allegorie der weltlichen Musik. Es ist aber sehr, 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 sehr eindeutig dahinter eine Kirche. Also verstehe jemand Caspar David Friedrich. Und dann gibt es ein drittes Bild, die Harfenspielerin, Allegorie der religiösen Musik. Und die wiederum ist in einer Kirchenruine. Das heißt, irgendwo spielt die ganze Zeit die Kirche mit. Und dann ist das so, dass das eine Serie von 3 Bildern ist, die an den Zarenhof gegangen sind, die was total Modernes waren, nämlich Transparenzbilder. Das waren keine Ölgemälde, sondern das waren auf dünne Folie, das hatten wir auch in unserer Ausstellung eines, hinterleuchtet wurden. Und zwar hat er sich das technisch ausgedacht mit jemandem, der ihn da beraten hat. Und zwar sollte das Licht unter anderem gebrochen durch eine Kugelflasche mit Weißwein und eine Kugelflasche mit Wasser. Und die unterschiedlichen Lichtqualitäten sollten eben auch noch für eine Art Farbigkeit hinter dem Transparent dienen. Und das wurde so als eine Art Schau in den kaiserlichen Appartements aufgebaut und dazu sollte es noch Musik geben. Diese Bilder sollten begleitet werden von echter Musik. Leider ist nicht überliefert, wen er sich gedacht hat als echten Musiker. Wie man die Weltkunstgeschichte so kennt, sind ja also die wenigsten Künstler sind gleichzeitig avantgardistische Musikliebhaber. Der hat wahrscheinlich an irgendwas wie Mozart gedacht, wenn er noch Beethoven hätte haben können. Es gibt auch keine überlieferte Notation. Es gibt aber die Nachricht, dass er mit einem Musiker gesprochen hat, wie man denn sowas notieren könnte, damit die richtige Musik dabei rauskommt. Und was dieser junge Mann da macht, ja, der sitzt da und dem ist beim Träumen die Laute entglitten. Und jetzt hört er die bessere Musik, die wirkliche Musik.
Aber nochmal, er ist beim Träumen, also das heißt mit anderen Worten.
Er spielt ja nicht.
Er hat gespielt und ist dabei eingeschlafen.
Er saß in diesem Malvengestrüpp und.
Aber träumt er das nicht auch alles? Träumt er nicht einfach auch diese Malven und diese. Und sieht dann sozusagen diese und träumt. Und wieso träumt er dann von. Ist er einer der Engel, der da an der Orgel sitzt? Nein.
Nein, die Engel sind die Verbildlichung von Musik und von besonders wunderschöner Musik. Wir sind im frühen 19. Jahrhundert, das Ganze kulminiert ja noch in ganz wüsten, viel wilderen Fantasien. Später gibt es ja Komponisten, die der Meinung sind, dass ihnen tatsächlich der liebe Gott die Musik eingegeben habe. Scriabin ein solcher. Du glaubst, dass die Malven auch schon erträumt sind. Also man jetzt mal rein von der Bearbeitung des Bildes kann man sagen, eine Art ist, wie er den Menschen gezeichnet hat und seinen Mantel. Das ist ja so ein bisschen schraffiert. Übrigens, wer jemals behauptet hat, dass Caspar David Friedrich keine Menschen zeichnen konnte, das den widerlegt ja dieser junge Knabe.
Absolut. Aufs
Eindrucksvollste, der sitzt da und ist wirklich so eingenickt, vornüber geneigt, sitzt er so, also so im Halbschlaf. Also der Schlaf liegt ja nicht am Boden, sondern er sitzt.
Döst auch eher so,
genau,
ein bisschen, ne?
Also
ist nicht, ja genau,
also fällt nach vorne.
Genau, ganz kleine Füße übrigens, ist aufgefallen, ganz klein.
Das stimmt.
Aber ich finde auch rum, diesem, was du als Malven bezeichnest, das ist doch dieser comicartige Teil. Und ich staune gerade, dass du sagst, es ist comichaft gezeichnet. 1830 Comics gab's noch nicht, oder?
Naja, wir befinden uns am Beginn der großen Illustrationskunst, die dann ja in die Zeitungen, es wird ja dann ab nicht wesentlich später beginnen Zeitungen in Frankreich illustriert zu sein. Und dann ist die Fähigkeit, schnell etwas zu skizzieren, schnell au point dahin zu kommen, gefragt. Also ab den 1840er Jahren beginnt das, dass das wesentliche Teile der Zeitung, nein, oder dass die wesentlichen Artikel in der Zeitung noch immer eine Illustration bekommen. Aber ich bin kein Malven-Spezialist. Übrigens, das mit dem Malven habe ich aus dem Brief von ihm. Ich glaube, mich zu erinnern, ich sehe auch irgendwas, was sich wie eine Sonnenblume ansieht. Aber die sind ja sehr präzise gezeichnet, aber die Wolken dahinter und die Engel, die sind in meinen Augen anders gezeichnet.
Absolut.
Auch die Orgel ist sehr präzise, mit sehr dünnen Strichen und so ein bisschen auch verfahren. Man muss dazu sagen, diese Zeitung, man sieht auch so 4 Faltungen. Dieses Ding war wahrscheinlich gemalt, um durchgepaust zu werden auf etwas anderes. Das heißt, das war wahrscheinlich ein Arbeitsblatt, was wir haben. Aber was für ein fantastisches Arbeitsblatt. Ne?
Stimmt, die Faltung sehe, was du nicht siehst, die sieht, du meinst, was sich sowieso ein Kreuz.
Das ist genau geviertelt worden, dieses Papier, okay, irgendwann mal, damit es einfach besser transportabel ist.
Weil es sehr groß ist?
Es ist, das ist eine gute Frage. Damn, jetzt habe ich die Maße gerade nicht parat, aber die kriege ich schnell raus.
Ja, es sieht so aus, als hätte man es irgendwie einmal so gefaltet und in die Tasche gesteckt oder in eine Tasche gesteckt. Aber interessant finde ich sozusagen dieses comichafte Zeichnen im unteren Bereich und im oberen Bereich ist es wieder dieses klassische Zeichnen, ne? Da ist irgendwie nicht dieses
Na, die drei Engel sind irgendwie ein bisschen, wie soll man sagen, summarischer gezeichnet.
Genau.
Eher zurückhaltend in der
Detaillierung. Sehen auch ziemlich gleich aus, ein bisschen skizziert eher so im wahrsten Sinne des Wortes.
Und die beiden, die wir im Profil sehen, die haben ganz normale, die haben gängige Devotionshaltungen. Der rechte hält sich im Übrigen so, wie sich üblicherweise die Maria hält, wenn der Verkündigungsengel bei ihr vorbeischwebt. Mhm. Und links, der verhält sich wiederum wie der Verkündigungsengel. Das heißt also, der hat sich hier mal kurz geschnappt, was seit der Renaissance eine bekannte Bildformel ist, nämlich links kommt der Engel reingeschwebt und rechts kniet Maria und nimmt die Verkündigung gefasst und deswegen mit überkreuzten Armen zur Kenntnis. Die beiden rahmen aber den eigentlich Musikmachenden ein und den können wir nicht sehen, der ist nämlich von hinten. Und der lustigerweise, das ist ja sehr witzig, später wird diese Art von Flügel ja gern, wir hatten mal den Gustave Doré, der den gefallenen Erzengel gemalt hat mit genauso spitz zulaufenden Flügeln. Ob sich der Friedrich das so gedacht hat, dass da noch ein kleiner Satan mit an der Orgel sitzt?
Aber wie passt das in das Œuvre, sagt man Œuvre, ja, also in das Werk von Caspar David Friedrich? Ich wäre jetzt nicht, wenn du es nicht gesagt hättest, und dir sagst, das rate mal, wer das ist. Ich glaube, ich hätte nie Caspar David Friedrich, weil ich da immer diese großen Naturereignisse hätte.
Ja.
Wo der Mensch ja nur irgendwie so eine Art Maßstab ist, wo der Mensch auch oft von hinten oder sowas. Aber was ist das jetzt? Wie passt das dazu?
Naja, also in den Landschaften kommen ja die großen Weltentwürfe zum Tragen. Also Landschaft als Welt. Das ist das, was uns heute so anzieht, weil wir denken, das ist die Landschaft, die wir sie auch heute erkennen. Das ist die Welt, wie wir sie heute gerne hätten. Und diese Szenen, der hat ja auch eine Serie von Tages- und Jahreszeiten gemacht. Und diese Szenen, die gehen an das Absolute der menschlichen Schaffenskraft, würde ich mal sagen. Also was schafft der Mensch? Poesie, Malerei und Musik. Und das ist für ihn die Krönung dessen, was der Mensch kann. Und das erlaubt eben so Zyklen wie diese Dreierzyklus. Ich glaube, was an den Zahn ging, war übrigens ein Viererzyklus. Und man weiß aber eben nicht mehr, was das vierte ist, glaube ich. Hoffentlich lachen jetzt nicht alle
Friedrich. Aber es gibt auch nur die Skizzen. Es gibt das nicht ausgemalt. Nur noch
die Skizzen, ja. Genau.
Weil er es nicht mehr geschafft hat oder weil es verloren gegangen ist?
Die Transparentbilder hat es gegeben. Das wissen wir in seinen Briefen an den Herrn Schukowski. Das ist dieser Impresario, der die Werke Friedrichs nach St. Petersburg gebracht hat. Friedrich war ja, das haben wir vor langer Zeit, glaube ich mal, habe ich das erzählt, wir wollten ja eigentlich eine Ausstellung über Caspar David Friedrich machen als vermeintlichen Hofkünstler, denn anders als wir heute denken, war der sehr begehrt beim preußischen Hof, in Weimar und am Zarenhof. Also sehr viele Fürsten, hochrangigste Fürsten haben begeistert Friedrich gesammelt. Und für den Zarenhof war der Wassili Schukowski zuständig. Und mit dessen Briefwechsel mit Friedrich, daraus wissen wir sehr viel über die Intentionen von Friedrich. Und der beschreibt eben ganz genau, wie er sich das vorstellt. Und das waren, wie gesagt, diese Transparenzbilder waren eben ganz leichte Dinge. Vielleicht sind die einfach irgendwann nach 100 Jahren nicht mehr nutzbar gewesen, weil kaputt vielleicht auch mal, die waren ja hinterleuchtet, manchmal auch mit Kerzen hinterleuchtet, vielleicht haben die sich irgendwann mal kurz in Feuer aufgelöst. Also die gibt's nicht mehr. Was es gibt, sind eben diese drei Zeichnungen, von denen wir wissen, dass sie zueinander gehören.
Aber das heißt, Caspar David Friedrich war auch schon zu Lebzeiten ein erfolgreicher Maler.
Ja.
Er war noch nicht so berühmt wie heute, aber er war erfolgreich.
In den 1820er Jahren, da war er 30 und 40, war er ein sehr erfolgreicher, geradezu vom Hof gesuchter Künstler. Nachdem er Goethe hat ihn ja zuerst sehr protegiert, dann hat er ihn nicht mehr verstanden und fallen gelassen, aber durch Goethe quasi wurde er salonfähig, nennen wir das jetzt mal. Und dann wurde er gesammelt. Der Kronprinz, der preußische Kronprinz, hatte großes Interesse an ihm. Daher kommt der Mönch am Meer. Der Mönch am Meer und was ist das zweite Berliner Bild? Ruine da Eldena. Das sind zwei Bilder, die er frühzeitig gesammelt hat und die eben durch die Zeiten hindurch von den preußischen Königen hochgeschätzt wurden. Und in Petersburg, in der Eremitage, sind heute, lass mich lügen, 10, 15 wichtige Gemälde Friedrichs. Und die wären eigentlich die Gegenstücke gewesen für unsere gemeinschaftliche Ausstellung mit St. Petersburg, dass die Zeitläufte verhindert haben.
Genau, das was hier hoffentlich vielleicht immer wieder möglich wird. Dieses, wenn wir jetzt über den Inhalt sprechen, dieses Traum, der Traum ist, dass er ein besserer Musiker ist, dass er ein Orgelspieler ist, oder der Traum ist irgendwie einfach nur wirre. Und welche Rollen spielen die Pflanzen da irgendwie so ein bisschen? Ich muss immer an Ranke denken, dann denkt man an so ein Märchen, so eine wuchernde Ranke, man hat das Gefühl, das ganze Bild wuchert jetzt zu und der Lautenspieler ist da. Aber was will uns dieser Traum sagen?
Also es ist ja ein uraltes Thema, die Frage, in welcher Beziehung steht Kunst zur Natur? Mhm. Und bei Friedrich ist es ja gelöst in der Malerei, in dem die Natur eine Metapher ist für eine gewisse Ewigkeit, für die Ewigkeit, keine gewisse. Und hier ist es so, ich glaube, die Ranken, die umschirmen ihn so der ist da in so einem kleinen Rankengebäude, in dem er träumt. Die Verbindung von Kunst und Natur wird während der Romantik ja ganz besonders zelebriert, die Suche nach der blauen Blume, die literarische, ist, glaube ich, der berühmteste Teil davon. Auch, dass man kurz vorher war Rousseau, der gesagt hat, zurück zur Natur und meint damit eben tatsächlich zur Natur des Menschen. Das heißt, die Natur steht für einen Teil des Menschen, die Musik, die Kunst, die Literatur steht für den anderen Teil, der Geist und der Körper, beziehungsweise und während der Romantik verbindet sich das eben in der Seele. Und die Seele, die ist die Brücke, die zwischen diesen Dingen ist. Und was Friedrich hier versucht, in ein Bild zu fassen, ist eben vielleicht auch der Gedanke der Inspiration. Denn was er da hat, ist ja eine Art Eingebung. Wir wissen jetzt nicht, ob es ihm gelingen wird, das, was er da oben hört, umzusetzen. Tatsache ist aber, dass tatsächlich zu dieser Zeit die Musiker beginnen, das Absolute zu suchen. Also keine 20 Jahre später versucht Berlioz zum Beispiel einen Rausch in einer Symphonie umzusetzen, einen veritablen Rausch in der Symphonie Fantastique. Also diese Suche nach dem Absoluten, die beginnt mit solchen Bildern, die nicht mehr die Natur, wie sie ist, sondern die Zustände, die symbolisch das Unsichtbare mit einbeziehen oder das Nicht-Fassbare, wie eben Musik.
Und da ist der Lautenspieler dann einer, der sagt, ich kann dieses Absolute, dieses Großartige alleine gar nicht hinkriegen. Ich muss jetzt gerade denken, als ich neulich mit meinen Kindern im Ballett war und die Kinder ganz fasziniert auf den, wie heißt das, Paukenspieler? Also noch heftiger, der mit der Triangel, der ja dann wirklich nur so viermal so ding, ding, und dann du denkst so, alleine ist der gar nichts. Und so ein bisschen ist so ein Lautenspieler auch mit seiner Laute allein was völlig verloren, wenn man diese riesige Orgel sieht, die dann noch sozusagen von den himmlischen Chören. Was sind diese Striche, die da oben, die so wirken, als wären die Wolken aufgehängt? Soll das so sein? Soll das so eine Kuppel symbolisieren? Oder ist das noch nicht fertig? Oder ist es einfach nur?
Also es gibt verschiedene Richtungen, die man denken könnte. Das eine ist Licht Sonnenstrahlen. Das ist so das Erste, was einem einfallen würde, natürlich. Die ersten Sonnenstrahlen in Kunst kennen wir in Form von Obelisken. Der Obelisk ist die ägyptische Antwort auf, wie kriege ich denn eine Sonnenstrahl in Architektur? Es gibt aber auch zum Beispiel die Ausgießung des Heiligen Geistes, dann schwebt am Ende von solchen Strahlen meistens eine Taube herum. Ich glaube, was er gemacht hat, ist, er richtet dieses Bild nach oben aus, und zwar jenseits des Bildrandes. Das heißt, diese dünnen Striche implizieren, dass es noch viel weiter nach oben geht oder dass die Musik auch nach oben schwebt. Und da, jetzt sind wir bei dem Comichaften oder bei dem, wie skizziert man Dinge und was für Konventionen, für Bildkonventionen schafft man, damit Menschen weiterdenken als nur über das, was sie gerade unmittelbar sehen. Und ich glaube, dazu sollen diese Striche, die nach oben sich verjüngen, helfen. Und unten sitzt er eben sehr geerdet, auch sehr breit. Er sitzt ja auch so ein bisschen quer gelagert da. Das heißt, das Bild wird nach unten immer breiter, immer erdiger. Übrigens, auch ganz interessant, die Laute ist ja jetzt ja kein gängiges Instrument in den 1820er oder 30er Jahren, ne? Wie es auch eigentlich die Orgel nicht ist. Mhm. Die Orgel hat ihre größte Zeit schon hinter sich als Konzertinstrument, also zu Bachs Zeiten, da sind wir jetzt gut ein Jahrhundert davor, ist die Orgel sehr, sehr wichtig. Die Laute ist noch viel früher wichtiger, das war halt ein so reisefähiges Harmonieinstrument. Die Laute ist hier zum Beispiel, glaube ich, auch eine Metapher für alt, für mittelalterlich. Der Knabe trägt ja auch so einen Rock, so einen oben zusammengeknüpften Mantel, der dann locker um den Körper rum ist. Auch das war so ein Hinweis auf die sogenannte altdeutsche Tracht, die das Gegenstück war zu der aus Frankreich kommenden Fashion-Militärmode, die immer körperbetont war. Und die Romantiker wählen als Fashion-Statement die weiten Kleider, die dicke Ballonmütze, die quellenden Hosen und eben diesen Umhang. Und so ist der Knabe auch gekleidet. Ein deutscher Musiker, die Laute ist kein deutsches Instrument, aber in dem Fall war die Assoziation wahrscheinlich Mittelalter, deutsch, romantisch.
Zu sehen in der Kunsthalle. Ja, lieber Alexander, das war wirklich ein überraschendes Bild, weil irgendwie ich habe viel gelernt über sozusagen die Anfänge des Comics, die Anfänge der Illustration, die ja bis heute, also man sagt, Caspar David Friedrich könnte auch die tägliche Karikatur, wenn er jetzt leben würde, er könnte auch die tägliche Karikatur im Hamburger Abendblatt malen.
Ihr könntet also wahrscheinlich mit täglich einen Friedrich bringen und bei seinem Oeuvre kriegt er ein Jahr gut durch.
Mit seinen Fähigkeiten. Ich bin gespannt. Nächste Woche bleiben wir in dem, was machst, bleiben wir jetzt in der Zeit?
Ja, du kriegst so? Ja, würde ich vielleicht, und weil es mir gerade einfällt, also ich, oder weil das ist so eine Assoziation, wir können ja uns mal über Kleider und Mode einen Gedanken machen und Zeitlichkeit.
Das finde ich gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.